spontan und trotzdem Herrn sei Dank dafür, wenn wir mit Amen zustimmen. Bruder Jakob hat gebetet für die Emanuel-Schule und einer der Schulkinder hat ein Lied jetzt gesungen, noch mehrere Schulkinder sind hier. Ich werde des Herrn mit dem Zeugnis ablegen. Wenn auch viele Wirrungen und viele Schwierigkeiten oft man im Leben erlebt und auch Dinge da sind, wo man sich entschuldigen soll und auch tut, muss den Herrn um Verzeihung bitten, wenn man jemand bruskiert hat oder in den Weg getreten ist oder auch wehgetan hat. Aber wenn wir ein Erlebnis haben dürfen, es war lange Zeit die Frage, ein adventistisches Schulkind, zwei adventistische Schulkinder, drei, aber darüber hat man es kaum die letzten Jahre, über lange Zeit hingeschafft. Und so hat man sich mal überlegt, sagt, ja, was für einen Grund hat die Schule? Wir sind selbst von der Regierung gefragt worden, was für eine Berechtigung haben wir als adventistische Bekenntnisschule, eine Schule noch zu haben mit einem adventistischen Kind? Das sind wir gefragt worden von der Rechtsreferendarin. Und dann haben wir darum gebetet, fünf adventistische Kinder. Um fünf adventistische Kinder als Gebetsanliegen. Wo dann die Mitarbeiter und jemandem erzählt hat, Gerd, lange Zeit jetzt das ganze Jahr bis dato 15 im Kindergarten hat. Das gibt's gar nicht. Da habe ich gesagt, hallo, das habe ich gar nicht gewusst an der Zeit. Und 15 adventistische Kinder. Und wir können den Herrn nur preisen und loben. Alle Wirrungen, alle Schwierigkeiten, alles was ist, ist eigentlich Rubbish. Menschlich gesehen, ja, wichtig. Aber die Gnade zu erleben, 15 adventistische Kinder in der Schule haben zu dürfen, mit Kindergarten und Hort und Grundschule, es ist Gnade. Und mit auch ein Anliegen weitergeben, beten für Lehrer. Im Kindergarten sind momentan 11, 12 Kinder und es sind 10 in der Warteschleife. Wir haben einen weiteren Kindergärtnerin oder Kindergärtner, muss ich sagen, bekommen, wenn sie heißt Führt. Wir dürfen bis 25 Kinder im Kindergarten haben und sollte der uns jemand zur Verfügung stellen, 10 Kinder sind schon in der Warteschleife. In der Schule bitten wir um Lehrer, sei es Führt und bin gespannt, wie es führt, denn zwei fähige Lehrerinnen hat uns die Regierung momentan nicht genehmigt, die aber nicht alle Voraussetzungen haben dazu. Und so lebt man damit. Ich könnte viel erzählen, ich muss aber als Erfahrung zu sagen, was mich am meisten bewegt hat, ist, dass der Herr es geführt hat, wo können überhaupt in München 15 adventistische Kinder herkommen? Wenn jahrelang, ein Jahrzehnt, 3 maximal waren. 1, 2, ganzes Jahrzehnt lang. Und dem Herrn sei Dank dafür. Und wenn wir so drauf schauen, um was es geht, lege euch noch was ans Herz. Lest einmal das Erziehungsbuch von Schwester Weid oder auch Erziehung von Bruder Sutherland. Dann werden uns die Augen aufgetan, wie weit wir im bayerischen, im deutschen Schulsystem daneben liegen. So weit weg, wo ich sage, das kann es gar nicht sein. Wenn dir die Augen aufgetan wird, was da drin steht beim Bruder Sutherland oder auch von Schwester Weid im Erziehungsbuch, dann wissen wir, warum die Generationen der Kinder so gezüchtet, möchte ich schon bald sagen, herangezüchtet werden, herangeführt werden, man muss es eigentlich sagen, aber ich sage eigentlich schon züchtet, dass man weiß, warum man das macht oder warum das gewollt ist, so ein Schulsystem. Und hinter die Kulissen blicken darf, dann sagst du, dem Herrn sei Dank für das Vorrecht, das einzigste Grundschule in Bayern bis dato als adventistische Schule in München haben zu dürfen. Dem Herrn sei Dank. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Geschichte von Bill. Und oft ist es so, dass in Predigten vielleicht die Erfahrung oder auch eine Geschichte eher hängen bleibt als viel außenrum. Aber Bill in Amerika war ein junger Mann, der aus Gottes Schule davongelaufen ist und was wir ja oft auch bei uns kennen, in die Welt ging. Und hat sich treiben lassen. Frau, Sexualität, Geld, Fun und alles. Was ist den Eltern anders übrig geblieben, als zu beten. Die Eltern beten. Wie lange sind wir bereit, noch zu beten? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Muss man erst erleben, um sowas zu glauben. Aber es ist wahr. Und egal, was die Kinder machen werden, wenn sie auch groß und älter sind, sind die Kinder. Du vergisst es nie. Bleiben Kinder. Bleiben seine eigenen Kinder. Wenn die Tochter nicht zur Freundin wird, wenn der Bub nicht zum Freund wird des Papas, dann wird es nicht funktionieren. Verstehen wir es? Wenn aus der Tochter, die eine Tochter ist, eine Freundin nicht wird, eine Beziehung wird, dann ist es nur Eltern-Kind. Auch im Alter. Dieser Bill hat allen Blödsinn gemacht, was man so im Leben macht, und die Eltern beten. 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, es tut sich nichts. Die Eltern gehen ins Grab, gehen von der Erde schlafen. Hat sie nichts getan. Bill bleibt der Bill. Jesus hat eingegriffen, und als Bill ein Schlüsselerlebnis erlebt hat, lange nachdem die Eltern gegangen sind, kam er zum Glauben. Er hat gesagt, den Eltern zuliebe hat er es zugelassen für das Erlebnis, dass er mal später auf der neuen Erde den Eltern in den Schoß gelegt wird. Und so geht es uns heute auch. Wir beten, und wann tut sich was? Das ist der sinnlichste Wunsch der Eltern, dass du es jetzt erlebst, dass du es morgen erlebst. Aber kann es sein, dass der es zulässt, dass wir es erleben auf der neuen Erde? Wir wissen nicht, wie der Herr es führen wird. Und in dieser Geschichte mit wahrem Hintergrund hat der Herr eingegriffen zum Wohle der Eltern. Es abzugeben, dem Herrn zu überlassen, wie es führen wird. Wie erhalte ich ewiges Leben? Bekehrung und Nachfolge. Wir haben 7 Themen hinter uns, die von der Erweckung, wie bleibe ich in Jesus Christus, wie komme ich zu Jesus Christus, die Wiederkunft, der Lösungsplan, 1000 Jahre, was passiert in 1000 Jahren? Haben wir schon angeschaut. Den Herrn loben und preisen für den Weg. Und jetzt diese Frage, wie erhalte ich ewiges Leben? In Lukas Kapitel 15 gibt es auch eine Geschichte von Bill. Der Bill der damaligen Zeit. Die Geschichte geht von Lukas Kapitel 15, von Vers 11 bis 24, vom verlorenen Sohn. So wie heute der Bill gelebt hat, so damals der verlorene Sohn. Uns ist die Geschichte von Kindes auf bekannt, wir werden auch noch ein paar Verse davon lesen. Warum möchte der jüngere Sohn sein Vaterhaus verlassen? Was möchte er erleben? Warum geht man aus Vaters Haus? Raus in die Welt, was zu erleben. Wie ist es für die Eltern, wenn sie eigentlich merken, dass die Kinder das Fahrrad neu entdecken wollen? Das Fahrrad muss neu entdeckt werden, gefunden werden, produziert werden. Wenn man fragt, dass Eltern sagen, was hätte ich tun können, dass du den Fehler, dass du das nicht machst, Was kommt als Antwort? Nichts. Dann fragt man als Eltern, was könnte ich jetzt tun, dass du nicht denselben Fehler wieder machst? Papa, du kannst nichts tun. Wahre Worte. Auch wenn es weh tut. Was wäre denn gewesen, wenn der Vater dem Sohn damals, dem verlorenen Sohn, es verweigert hätte zu gehen? Verweigert es mitzugeben. Was hätte er gemacht? Er wäre trotzdem gegangen. Ist uns bewusst. Wenn du sagst nein, du kriegst nichts mit von dem Erbe, kannst du ihn halten? Liebe und Treue lässt sich nicht erzwingen. Was erfahren wir denn in der Geschichte von dem verlorenen Sohn? Was respektiert in dieser Geschichte der Vater und was Charakter Gottes? Dass wir einen freien Willen haben. Wir haben heute eine Lektion ja schon auch mitbekommen, so wie es oft so schwer hier im Alltag ist. So Ähnlichkeiten sehen von der damaligen Zeit und heute eigentlich sehr ähnliche Facetten immer ablaufen. Und hier, Gott respektiert unseren freien Willen. Sehnt sich nicht Gott genauso, dass die Menschen zu ihm zurückkehren, wie der Vater sich sehnt, Sohn, komm? Streckt nicht Gott genauso die Hand Gottes aus und sagt, hier ergreifen wir sie, so wie damals der Vater sagt, komm? Gott sehnt sich danach, dass Menschen zu ihm zurückkehren. Gott nimmt uns bedingungslos an. An wem liegt es? Wir haben ein gutes, passendes Beispiel, was eigentlich sehr markant war. Wollte Gott, dass das Volk Israel über 20, 21 Jahre alt in der Wüste in 40 Jahren umkam? Wollte er sicher nicht. Er hat es zugelassen. Sie haben sich gezwungenermaßen entschieden oder frei entschieden, nicht ins verheißene Land zu gehen. War freie Entscheidung. Was haben wir gerade gehört? Gott respektiert unseren freien Willen. Also er lässt es zu. Er hat nichts davon gehabt, dass das Volk in der Wüste umkommt. Aber durch den freien Willen haben wir jetzt ein Schauspiel, was damals passiert ist, warum das Volk so stursinnig, so holzkopfmäßig sich verweigert hat, es anzunehmen. Sind wir denn heute nicht anders unterwegs? Wenn heute irgendwas käme, irgendein neuer Gedanke, Lehre, Ausrichtung, sonstiges hier, wo haben wir denn die einzigste Chance, es zu prüfen? In der Schrift. Wenn wir aber nicht schriftkundig mehr sind und das Wort nicht mehr vorne ansteht, ich zeige diesmal nicht die Lokomotive, Kinder, kommt diesmal nicht. Wo war denn, was stand denn auf der Lokomotive vorne drauf? Was ist die Nummer 1? Das Wort. Und der Waggon dahinter war der Glauben. Und dann kommen erst der zweite Waggon, die Gefühle. Und merken wir, warum genau Satan versucht, in vielen Gemeinden und Kirchen reinzubringen, dass die Gefühle, die Stimmungslagen, die Nummer 1 ist, in der Lok vorne steckt. Wenn aber die Lok aus Gefühle und Stimmungslagen geschürt wird, was macht dann die Bahn? Achterbahn. Deswegen sind wir Adventisten. Prüfet, was steht geschrieben. Das Wort ist die Nummer 1. Und aus dem Wort heraus wächst der Glauben. Und aus dem Glauben heraus bekommen wir was? Die Gefühle. Und nicht aus den Gefühlen kommt ein Glauben, der dann vielleicht etwas mit Worten geschönt wird, so wie so ein Suppe oder Brei, wo man dann hineinkommt, ein paar Worte dann vorliest. und diese Gottesdienste mit gefühlsbetonten Erregungen geführt werden und ein paar Textlesungen am Ende dann aushält. Was steht geschrieben? Im Kapitel 15, ab Vers 17 im Lukas, das Wort soll sagen, welche Schritte führten hier zur Versöhnung? In Vers 17. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss am Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Was war die 17? Vers 17. Einsicht. Es zu erkennen, dass die Tagelöhner zu Hause, die haben so viel besser gehabt als ich. Alles ist verprasst, alles ist weg, nichts mehr. Und wenn das Geld da niedergeht, wo sind dann die Freunde? Auch weg. Ist oft, da kennen wir es heute nicht genauso. Wenn das Geld weg ist, ja, dann bist du nicht mehr interessant. Dann kommt was anderes. Die Einsicht. Und in Vers 17, 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Was kommt dann? Wenn die Einsicht Klick macht, kommt dann was? Die Reue. Ich habe einen Fehler gemacht, verzeih. Ich habe mich versündigt, eine Reue. Und den Entschluss daraus zu sagen, ich gehe zurück. Vers 20. Und er macht sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Hat er sich das träumen lassen? Vers 19. Wenn er nur wenigstens so wäre, wie die Tagelöhner was zum Essen hätten, dann wäre er schon froh drum. Wenn du 3, 4, 5 Tage nichts isst, dann hast du irgendwann schon mal richtig Hunger. Wenn der Magen knurrt und das schmerzt, wenn sowas jemand mal erlebt hat. Wenn du von der Scheckkarte kein Geld nicht mehr kriegst und das Bankkonto überzogen ist, was lebst du dann? Du weißt, was Hunger heißt. Und er, wenigstens, wie weit muss der Mensch von der Habenheit fallen, um bereit zu sein, wenigstens wie die Tagelöhner, der mal Geld gehabt hat, der mal gebrast hat, der mal alle eingeladen hat, eine Runde ausgegeben hat, zu kommen. Was für eine Rückkehr. Der Vater nimmt ihn in die Arme und gibt einen Begrüßungskuss. Im Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Was für ein Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis, sich zu erkennen, ich habe gesündigt, Herr, vergib mir. Vers 22. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst es uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Versöhnung und Freude. Wisst ihr, wie viel Tiefe diesen Texten drinsteht? Der Ring ist nicht dazu, dann Schmuck anzuziehen, den bräuchte er nicht, sondern was ist dieser Ring? Die Verbundenheit, eine Familie zu sagen, der Ring als Gemeinschaft. Du gehörst zu uns, du bist einer von mir. Du bist wert. Ring ist nicht Schmuck zu tragen, Philipp, Franz, braucht man nicht. Bist schön oder nicht, so wie du bist, bist du. Und ich mag keiner mehr, ob du einen Schmuck an hast oder nicht, das ist alles nur Fassade. Aber der Ring bedeutet Gemeinschaft, du bist einer von mir. Gewand heißt, was heißt Gewand? Eine Umhüllung. Es ist wieder geschützt, geborgen. Dass du nicht nackt, blind und bloß bist, du bist versorgt, du bist umhüllt. Was sagt Jesus damit aus? Zu ihm zu gehören. Du bist einer davon, dieses Zeichen. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Fröhlich sein ohne Alkohol? Frag mal draußen, ob das geht. Fröhlich sein, ohne irgendwie einen Blödsinn anzuschauen. Was ist die innere Freude? Und wie geht die Geschichte weiter? Bleibt er so beim Vater oder wiederholt sich alles wieder, immer wieder, immer wieder? Wenn aus Einsicht Reue, der Entschluss der Rückkehr, Bekenntnis, Bekennen, die Sünde bekennen, und dann Versöhnung und Freude ist, müssen wir oft nicht auch einfach mal was akzeptieren und laufen lassen, dass der Herr es führen kann und sagen, es auf den Punkt kommt? Heutzutage in der Psychologie sagt, wann ist der Alkoholiker bereit, eine Beziehungskur zu machen? Wenn man co-abhängig ist als Frau und den Mann immer deckt, und wenn er dann irgendwo schläft im Rausch, am Telefon sagt, er ist momentan nicht erreichbar, irgendein Blödsinn sagt, hilft das? Man muss nicht bloßstellen. Aber wenn er nicht selbst auf den Punkt kommt und erkennt, es geht nicht mehr weiter. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der zweimal seine Bauchspeicheldrüse hat versagt. Und der Arzt hat gesagt, wenn Sie so weitermachen, das dritte Mal, er gibt ihm keine Chance nicht. Bauchspeicheldrüsenversagen aufgrund von Alkohol, Ernährung, Leben. Wie weit muss es kommen oft? Wir haben ihn nicht fallen gelassen. Wir haben ihn in seiner Wohnung belassen und haben ihm geholfen, die Hand gereicht. Er hat jetzt 3 Monate Entziehungskur hinter sich und ist jetzt die 6. oder 7. Woche trocken. Gebetsanliegen. Sag allen außenrum, wehe, einer verführt ihn. Wehe, einer bietet ihm eine Flasche an. Alle Mitarbeiter wissen es, sage ich. Kollegen, so nicht. Wenn wir ihm nicht helfen, er hat keine Frau mehr, keine Kinder sind weit weg, keiner kümmert sich um ihn. Aber wehe, einer. Gefährliche Branche. Wenn wir nicht bereit sind, die Hand auszustrecken, jemand zur Seite zu ihnen helfen, wie soll er es dann schaffen? Bekehrung und Nachfolge. Im 1. Johannes, Kapitel 4, ab Vers 8 bis 10. Erst Johannes, Kapitel 4, ab Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hieran ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Welche Empfindung hat Gott uns gegenüber? Was empfindet er? Was empfindet Gott gegen uns über? Bedingungslose Liebe. Und Eltern, die den Schmerz erleben mussten, ich sage nicht dürfen, mussten, wenn Kinder nebenausgegangen sind, sagt man so im Volksmund, wenn Kinder Blödsinn machen, dann kann man erst erlernen, um was es heißt, wie es unserem Vater im Himmel geht, wenn wir aus seiner Schule davonlaufen. Wenn du den Schmerz mal erleben musstest, wenn du selbst in der Familie Schicksal erleiden musstest, wenn du verspüren musstest. Lange Zeit konnte ich meine Eltern nicht verstehen. Lange Zeit war es schwierig, meine Eltern. Vater war 66, als ich 12 war. Er hat nur Arbeit gezählt. Das hat mich bis heute geprägt. Da gab es nur eins, Arbeit. Wenn Arbeit gelaufen ist, war alles gut. Wenn Arbeit nicht gelaufen ist, stressig. Also nur Arbeit. Das hat mich bis heute geprägt. Das ist bei mir als heute ist Arbeit gar nicht normal. Aber ich habe oft nicht verstanden, hat so Gepflogenheiten gehabt, in den Ohren da drin, mit dem Schlüssel, den Pullover so oben gehabt und dergleichen. Viele Dinge, so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, und meinst du nicht, dass du auf einmal dich entdeckst, wenn du ein bisschen älter geworden bist, dass du ähnliche Züge hast, wie deine Eltern gehabt haben? Merkt man sowas? Und auf einmal fängst du an zu verstehen, wie deine Mutter und dein Papa getickt hat. Auf einmal wissen wir das dann zu verstehen. Wenn du selbst etwas erlebt hast, wenn du selbst Kinder hast und selbst merkst, wie sowas abläuft und du ähnliche Abläufe hast und die auch ihre Hörner abstoßen müssen und merken müssen, wie das Leben geht. Ich sage immer, das Fahrrad neu erfinden. Das Fahrrad gibt es schon, aber man muss immer wieder neu erfinden. Wir müssen immer wieder selber treten. Wie es dann auch dem Herrn wohl geht, wenn Generation für Generation ähnliche und gleiche Fehler macht. Wie muss dem Gott oben ergehen? Bedingungslose Liebe. Wie hat Gott diese Liebe denn uns bewiesen? Was war die größte Tat? Er hat seinen Sohn Jesus zu uns gesandt. Hätte er das nötig gehabt? Einmal, sagt man es, auf den Knopf drücken und die Erde wäre was? Platt gewesen. So ganz banal gesagt. Aber nein. Zu diesem ganzen Chaos, zu diesen ganzen schrecklichen Abläufen, wir haben es in der Bibel, hat er noch was gesagt? Er hat seinem Wort gestanden, dieser Lösungsplan hat dazu gestanden, er hat es vorhergesagt, vor der Weltgrundlegung. Und somit hat er was getan? Er hat es erfüllt. Seinen Sohn gesandt. Und wer es nicht glaubt, fahrt nach Griechenland, fahrt nach Rom, nach Italien und fallt auf die Klötze hin, bis weh tut, da merkt man es. Irgendwas muss gewesen sein. Wer es nicht glaubt, schickt es hin. Die Beweise sind heute noch da, dass jemand auf Erden war. Wie oft wird daran gezweifelt? Glaubst du, dass Gott dich liebt? Ganz persönlich. Können wir das noch glauben, dass Gott uns persönlich liebt? Entscheidungsfrage. Sind wir uns das noch bewusst? Oder ist alles so weit ferne? Sind die Jahrzehnte bei uns auch vergangen und wir haben da keine Chance nicht mehr? Aber was war das Problem? Was war das Problem, was uns trennt? Jesaja 59, die ersten zwei Verse. Vom Kopf her wissen wir es. Geht uns allen gleich, mir auch. Was machen Hände und Füße? Jesaja 59, die ersten zwei Verse. Sieh, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eure Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht für euch verhüllt, dass er nicht hört, nicht sehen, nicht hören. Kennen wir das Tierlein, die drei Tiere? Der eine, pst, ich sage ja Tierleins. Der eine macht hier, der andere macht hier und der dritte macht hier. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht für euch verhüllt, dass er nicht hört. Was bewirkt Sünde? Ihr kennt das Bild. Heute erinnert es euch noch dran. Ich habe schon mehrmals gebracht. Die Sünde trennt Gott und den Menschen. Trennung. Und wer ist schuld an diesem Beispiel? Na, 2004 das beste Beispiel, ist mir so prägnant gewesen, hat mir so einen Hammer gegeben, wo dort stand, wo war Gott? Da kann die Zeitung schreiben, Tsunami 2004, wo war Gott? Aber die fragen nicht, warum Satan spielt, warum Gott es zulässt, dass Satan es macht, das wäre eine berechtigte Frage. Aber die sagt nicht, warum Satan das machen darf, sondern was wird gleich, wenn irgendwas nicht klappt, irgendwas passiert, heißt, wo war Gott? Fragezeichen. Unfair. Aber das ist das Problem. Wer ist schuld an dieser Misere? Wir? Ich? Jeder selbst? Wer ist schuld? Es ist zu leicht, Gott es zuzuschieben. Durch die Sünde ist der Abgrund entstanden, der den Mensch aus eigener Kraft nicht überbrücken kann. Prediger 27, Wie viele Menschen haben denn gesündigt? Alle. Der Weihe sagt, es gibt nur eine einzigsten Person auf der Erde, die nicht gesündigt hat, und das war Jesus Christus. Und wie oft hören wir von Mose, Noah, Elia, sie waren rechtschaffen, Hiob, er war rechtschaffen und redlich. Er steht nicht dort, er war sündlos, er war heilig oder irgendwas anderes, sondern was war er? Rechtschaffen, redlich. Er mied das Böse. Er hat versucht, was? Vernünftig zu leben. Wenn wir alle gesündigt haben, dann gibt es einen Text, der schwer ist, der momentan Jesaja 53, 5 und 6 im Feuer steht. Wie wird er denn verstanden? Ein Text, der im Feuer steht, zur Auslegung. Ab Vers 4 Mitte, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, denn er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn, unsere Frieden, und durch seine Striemen ist unsere Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Adventistischer Glauben im Feuer der Zeit momentan. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Um unserer Sünde Schuld willen. Wie empfinden wir es, wenn der Herr seinen Sohn auf Erden geschickt hat? Wie gehen wir mit diesem Gedanken um? Wenn jemand anderes etwas für dich tut, wenn jemand anderes für dich etwas macht, für dich einsteht, der zur Seite steht, wen finden wir dann? Im Johannes 14, Vers 6. Ein uns bekannter Text, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nehmen wir es an. Der Herr Müller aus den Waisenhäusern ist unser Begriff. In England, ein Deutscher, der nach England gegangen ist, hat zur damaligen Zeit, oder eigentlich alle Zeit, größten und meisten Waisenhäuser gebaut. Und er kam so weit im Glauben, dass er Zeugnis abgelegt und hat gesagt, er ist froh für jede Schwierigkeit, für jede Anfechtung, für jedes Problem. Denn warum kann man froh sein, wenn man Schwierigkeiten hat? Denn warum kann man froh sein, wenn man Probleme kriegt? Wenn man Stress hat, warum kann man froh sein? Wer will sowas? Denn dadurch hat er eine Chance, eine Erfahrung im Herrn zu machen. Denn dadurch hat er eine Chance, im Glauben zu wachsen. Denn dadurch hat er eine Chance, im Glauben voranzugehen. Wenn man nur in Daunen gebettet irgendwo liegt und die Decke nicht auf den Kopf fällt und der Tag schnell vergehen soll und die Nacht, hast du eine Chance? Stellen wir uns dem Alltag noch? Stellen wir uns dem Leben, wo der Herr uns noch hingestellt hat? Nehmen wir das Leben noch an? Hätte nicht Jesus auch in Amerika kommen können? Damals gab es auch schon Indianer. Gab es damals auch schon Chinesen? Warum kam er denn in China wieder? Warum war er denn da im Zentrum in Palästina? Warum kam er denn da? Seine Aufgabe, bezogen in Bethlehem, wo es vorhergesagt worden ist. Wir haben es letztens erst gehabt. Wo ist David zum König gesalbt worden? Und wo ist Jesus? Und ich sage es nochmal, die Geschichte gibt es doch voraus. Und am Ende zu wird es immer dünner, die Bibel. Aber gerade da zeigt doch doch, was auf uns zukommt. Wenn wir uns da nicht mit beschäftigen, dann können wir es nicht wissen. Und was war damals das Problem? Warum haben sie Jesus nicht erkannt? Weil sie ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, Gedanken gefolgt sind. Und wie ist es heute? Warum denken wir den Menschen, dass die führenden Köpfe der Welt genau das wollen, dass wir so beschäftigt sind? Dass wir so mit den Medien vollgedrückt werden? Dass du als postmoderner Mensch gar nicht mehr schauen willst über den Topfrand drüber hinaus? Wer interessiert überhaupt noch, was der Nachbar macht? Letzten Sonntag war ich am Ammersee in Utting und habe einen Mann, habe gedacht, der ist über 80, aber ich bin besser als belehrt worden, der ist gute 70, hat Haare bis daher, hat Bart dementsprechend, abgerissene Fingernägel, wenn die Türe aufgeht, gehst du mal gern 2 Meter zurück, dürr, dass einer Frau ein Unterarm so ein Oberarm vom Mann ist, jemand am Rande der Gesellschaft. Und ich war mehrmals dort und habe richtig an die Tür hingehauen. Und durch Zufall, dann bin ich gegangen und habe den Nachbar gefragt. Dann sagt der Nachbar, er ist Pfarrer. In München gewesen und ist in Ruhestand jetzt am Ammersee in Utting. Dann sage ich, lieber Pfarrer, wenn der Nachbar, der da drin ist, stirbt und eine große Zeitung kommt, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, dann steht was dort? Pfarrer lässt zu, dass Nachbar... Punkt, Punkt, Punkt. Und sie kümmern sich nicht drum. Der Mann hat einen langen Stecken, groß, noch größer als ich, dürr, ohne Ende, heute. Wir haben eine Kiste Lebensmittel gebracht und nach dem 10. Mal, wo ich dort war, und hat er mal aus Zufall die Türe 10 Minuten danach aufgemacht. Dann bin ich nochmal, hat er hergeführt, nachdem ich den Nachbarn, den Pfarrer getroffen habe, zurück. Und dann stand er in der Türe. Er hat Angst aufzumachen. 10 Minuten, nachdem ich richtig hingedroschen habe, kam ich zurück, dann stand an der Türe, weil er Angst hat, dass jemand, die Behörden wiederkommen, ihn mitnehmen. Polizei, Gesundheitsamt, war alles schon dort. Heute, jetzt passiert sowas. Ich könnte euch ein Gebäude zeigen in München, wo wir abreisen mussten. Ein neu gebautes Haus daneben und ein Toter lag 4 Monate in dem Haus daneben. Zwischen Luise-Kieselbach-Platz und Linder-Autobahn. Vor ungefähr 6, 8 Jahren. Die Menschen nehmen es nicht mehr wahr. Die Menschen, wenn du im Hochhaus wohnst, kennt den Nachbarn nicht mal mehr. Weil wir so geprägt werden, um was? Dass du als postmoderner Mensch nicht mehr interessiert, was dem Nachbar passiert. Dass du nur noch kanalisiert bist in deinem Umfeld. Um was? So beschäftigt zu sein, so zugedröhnt zu sein, um was nicht mehr? Zu wissen, was der Herr von uns will. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir heute Nachmittag von Tür zu Tür gehen, die Rosen verteilen, die Nachbarn zu gehen und sonstiges, dass jemand was interessiert. Weil die Leute so voll sind mit Sorgen, mit Freuden, mit Problemen, mit Schönen, mit Negativen, dass sie gar nicht den Blick mehr haben dafür. Haben wir doch den Blick dazu, es zu sehen. Im Epheser Kapitel 2, 8 und 9 ist dieses Ziel von dem Geschenk. Im Epheser Kapitel 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber die Kernaussage, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wie viel von diesem Geschenk können wir uns verdienen? Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, sondern es annehmen. Warum ist unsere freie Entscheidung so wichtig? Was ist unsere freie Entscheidung? Wenn wir als Mensch nicht Jesus Christus annehmen, wie soll man dann eine Beziehung zu Gott haben? Als Mensch die Verbindung zum Vater, Liebe, Zuneigung ist nicht zu erzwingen. sondern was? Ist freiwillig. Durch das Kreuz haben wir den Zugang zu dem Vater, zu Gott. Und was will er uns schenken? Nach 1. Johannes 5, 11 bis 13, ewiges Leben. Und welche Alternativen gibt es? Ich habe da euch bekannt, aber umso öfter wir es sehen, können wir es verstehen. Das erste Bild. Sind wir so ein postmoderner Mensch, wo wir nur in uns leben und Gott beiseite lassen? Oder sind wir das zweite, wo wir etwas Weihnachten, Ostern, bisschen was von Gott wissen wollen. Und wenn es uns schlecht geht, dann fragen wir auch nach Gott, dann ist schon wer im Kreis etwas drin. Oder steht wer im Mittelpunkt? Wenn der Glauben, das Wort und danach der Glauben im Mittelpunkt steht, dann kann ich mich was unter das Kreuz stellen. Ist es so bei uns? Ich denke, es ist mal wichtig, nach einer Zeit sich zu besinnen, welche Alternativen der Mensch hat. Es schaut so aus, heute haben wir eine Lektion gehabt, dass die, die das Leben momentan Erfolg haben, vorangehen, es funktioniert, oder? Schaut es so aus? Ellenbogentechnik, Mobbing. Gestern hat einer gesagt, er zeigt jetzt seinen Vorgesetzten an wegen Mobbing. So, ja, wenn du meinst, musst du es machen, dann mach es. Geht es nur ums Geld, sagt er. Mir ist das wurscht. Sag ich, das ist ja noch berechnend, das ist ja zweimal verkehrt. Sind wir bereit, es anzunehmen? Was möchtest du für dein Leben? Hast du mal die Frage gestellt? Wo stehe ich? Wo stehst du? Wo stehen wir? Wo stehen wir heute? Können wir uns vorstellen, Jesus einzuladen, diesen Platz in deinem Leben einzunehmen? Sind wir bereit, eine Entscheidung zu treffen? Sind wir bereit, Ja zu sagen? Durch ein einfaches Glaubensgebet kannst du Jesus in deinem Leben einladen, auf diese Stelle zu kommen. Im 1. Johannes als Abschluss, Kapitel 5, Vers 13, Ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Merken wir eigentlich nicht, dass momentan auch die Lektionen und die ganzen Abläufe eigentlich zu Entscheidungen führen? All diese kleinen Propheten, dass eigentlich Entscheidungen treffen müssen. Müssen wir nicht jeden Tag eine Entscheidung treffen, aufzustehen? Müssen wir jeden Tag eine Entscheidung treffen für den Herrn? Lasst uns mal drüber nachdenken, was so die letzte Woche vergangen ist. Ist nicht wichtig, auch heute eine Entscheidung zu treffen? Wann war der reiche Jüngling erst bereit, die Entscheidung zu treffen? Als er ganz unten saß und sagt, ihm geht es ja schlechter als den Tagelöhnern, die nur ein paar Groschen kriegen und für einen Hungerlohn arbeiten. Als er verstanden hat, er hat einen Fehler gemacht. Es liegt an ihm. Alle anderen geht es besser als ihm, weil er sich da hineinmanövriert hat. Nicht die Schuld beim anderen immer suchen, sondern sagen, habe ich's verursacht? Habe ich bei der Bank unterschrieben für ein Darlehen, das mir dann den Kopf gekostet hat? Habe ich den Fehler gemacht und auf den Knopf gedrückt? Habe ich zu viel Gas gegeben beim Auto? Habe ich das verkehrte Wort gesagt in der Ehe? Habe ich den Kindern die Tür gewiesen und sagen, du kommst mir nicht mehr rein, wenn, Punkt. Habe ich Gott aus dem Leben hinausgedrängt und habe gesagt, nicht mehr. Eine Mitarbeiterin, die mir sagt, nachdem ihr Mädchen, das im Bauch gehabt hat, durch einen Fehler des Arztes gestorben ist, bei der Geburt, weil für sie das Thema Glauben erledigt. Habe ich gesagt, da machst du es dir zu leicht. Könnte sein, genau das, Gott es zulässt, dass Satan es führt, dass du das erleben musstest, dass du Gott absagst oder nicht. Das macht der Mensch sehr leicht zu sagen, wenn das passiert, wenn es ans Geld geht, wenn es meine persönliche Ehre, Namen geht, dann ist mein Glauben passé. Solange es nur schön und wohl alles läuft, ist Glauben angenehm. Lasst uns heute eine Entscheidung treffen, Geschwister, aufs Neue wieder zu sagen, Herr, dass er im Mittelpunkt steht und mein Ich, mit dem ich so zu kämpfen habe, unter ihm steht. Nehmen wir es an, der sei mit uns. Amen.